In der Apostelgeschichte ist uns folgende Begebenheit berichtet. Ich lese aus Kapitel 8, Vers 26 bis 38. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Mache dich auf und gehe gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Die ist einsam. Und er machte sich auf und ging hin. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Hofbeamter, ein Machthaber der Kandaze, der Königin der Äthiopier, der ihre ganze Schatzkammer verwaltete. Der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Er befand sich nun auf dem Rückweg und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hinzu und halte dich in der Nähe dieses Wagens. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen. Und er sagte: Verstehst du auch, was du liesest? Er aber sagte: Wie sollte ich es denn können, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schriftstelle aber, die er las, war der: Wie ein Schaf ward er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung ward sein Gericht aufgehoben. Wer wird seine Nachkommenschaft aufzählen? Denn hinweggenommen von der Erde wird sein Leben. Soweit der Text. Der Hofbeamte aber wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich, von wem sagt dies der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber des Weges weiterzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Hofbeamte sagte: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Hofbeamte, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr, denn er zog freudig seines Weges. Liebe Gemeinde, die evangelische Christenheit und die Freikirchen im Besonderen sind stolz darauf, dass sich ihr Glaube auf die Bibel gründet. Da sie keine offizielle Kirchenlehre kennen, sind sie darauf angewiesen, dass der Einzelne die Bibel liest. Eine Gemeinde unseres Stils ist darum eigentlich erst möglich, seit jedermann die Bibel besitzen und selber lesen kann. Natürlich gab es lebendige Christen auch zu jener Zeit, als sich nicht jedermann eine Bibel leisten konnte und auch zu jener Zeit, als es eine Bibel im heutigen Sinne überhaupt noch nicht gab, sondern sich die heiligen Schriften beschränkten auf Sammlungen von Schriften, vornehmlich Alten Testamentes. Damals waren die Menschen darauf angewiesen, dass ihnen jemand den Inhalt dieser heiligen Schriften erzählte. Und die Erzählten wiederum waren darauf angewiesen, dass man ihren Worten Glauben schenkte. Heute können wir alle lesen und schreiben und besitzen eine Bibel und nicht nur eine. Aber verstehen wir auch, was wir lesen? Der Hofbeamte aus Äthiopien hatte bei einem Besuch in Jerusalem eine Schriftrolle des Jesaja gekauft. Vielleicht hatte er sie schon vorher besessen und sie schon mitgebracht nach Jerusalem, das wäre denkbar. Vielleicht war er selbst ein Angehöriger des jüdischen Volkes und kein Schwarzer, wie manche denken. Vielleicht gehörte er zu jenen Angehörigen des Volkes Israel, die schon in Jahrhunderten vorher ausgewandert waren und sich verstreut hatten und aufgrund seiner Begabung dann im Hofstaat der Königin Candace zu einem hohen Amt gekommen war. Aber für uns ist alles, was aus Afrika kommt, schwarz. Also nehmen wir an, er war schwarz. Nun war er auf seinem Rückweg. Er besaß offenbar einen Wagen und einen Fahrer und konnte darum während der Fahrt lesen. Mit Sicherheit konnte er sehr viel lesen. Er hatte eine 3000 Kilometer lange Fahrt vor sich. Da kann man die Bibel lesen. Nach der damals üblichen Methode las er laut vor sich hin. Darum konnte ihn Philippus auch lesen hören, steht geschrieben. Und konnte ihm darum die einschneidende Frage stellen: Verstehst du auch, was du liest? Der Hofbeamte war durch diese Frage nicht beleidigt. Er war offenbar noch nicht von jenem Hochmut befallen, der so manche bibelgläubigen Menschen kennzeichnet. Indem sie meinen, sie brauchen gar niemanden zu fragen und es gibt nur eine Art der Auslegung der Bibel und die Bibel legt sich selber aus. Der Hofbeamte war lernbereit. Der Text, den er las, ließ offenbar verschiedene Deutungen zu. Und die wichtigste Frage ist immer, wenn man einen Text liest, nicht einfach nur, was ist gesagt, sondern von wem ist die Rede in diesem Text. Die entscheidende Deutung aber dieses Textes lag nicht im Text selber, sondern kam von außen. Die entscheidende Deutung kam von Philippus. Und er erklärte dem anderen, was in diesem Text stand und damit gemeint war. Was da von außen in den Text hineinkam, durch den Philippus war das Evangelium von Jesus, so steht es hier geschrieben. Und er verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das heißt, die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Die stand in der Bibel nämlich nicht einfach drin, die musste man hineinlesen. Genau das tat Philippus. Er las die frohe Botschaft von Jesus in diesen Text hinein. Wie konnte er das tun? Weil er selbst von dieser frohen Botschaft ergriffen worden war und Jesus kannte. Was da gelesen wurde, war jener berühmte Text aus Jesaja 53 von dem leidenden Gottesknecht. Von einem Menschen, der erniedrigt wurde, der bestraft wurde. In den Augen der Menschen mit Recht bestraft wurde, aber nur in den Augen der Menschen und der in seiner Erniedrigung nicht mehr reden konnte. Er verstummte. Niemand hat ihm das Reden verboten. Es kam eine Zeit, wo er verstummte, wo er zu seiner Verteidigung nichts mehr sagen konnte. Und es heißt, dass in seiner Erniedrigung sein Gericht aufgehoben worden sei, aber sein Leben weggenommen von dieser Erde und man sich darum fragen konnte, ob er noch Menschen als seine Nachkommen würde zählen können. Von wem ist das gesagt? Was ist damit gemeint? Wäre Philippus ein Schriftgelehrter gewesen, hätte er mühelos eine Stunde und nicht nur eine über diesen Text reden und ihn erklären können. Kompetent. Bücher hätte er erzählen können. So wie ein Schriftgelehrter diesen Text verstand. Und er hätte mit Selbstverständlichkeit geglaubt, dass er hundertprozentig biblisch ist. Philippus aber war kein Schriftgelehrter, sondern ein Mann Jesu Christi. Er begann also die Bibel von dem, was er mit Jesus erlebt hatte, her zu verstehen, das heißt zu deuten. Er legte das hinein. Er war ein Mann des Geistes Gottes und horchte also in einem Schriftvers, in einem Bibelwort, was sagt das, könnte das meinen im Zusammenhang des Evangeliums von Jesus Christus? So verstand er diesen Text auf Jesus hin, weil er von Jesus her kam. Liebe Gemeinde, ein jedes von uns versteht einen Bibeltext von dort her, woher es kommt. Die Wirkung dieses Gespräches ist bekannt. Philippus hat viel mehr erzählt, als im Text stand, ganz offensichtlich. Da steht nichts von Wasser und Taufe. Wie kamen die auf einmal auf die Taufe? Bei Jesaja findet ihr davon nichts. Nach einer Weile hielt der Wagen an. Der Hofbeamte war offenbar an Jesus gläubig geworden. Er traute den Worten des Philippus, nahm es in sein Inneres auf und ließ sich taufen und zog seine Straße fröhlich. Manche Leute rätseln darüber herum, wie das wohl zugegangen sein mag, dass der Philippus entrückt worden ist. Wenn Sie den Text genau angucken, können Sie genau sehen, warum der Hofbeamte den Philippus nicht mehr sehen konnte. Er freute sich nämlich so sehr. Das heißt, und er sah ihn nicht mehr, denn er zog seine Straße fröhlich. Ist doch klar, dass man den anderen da nicht mehr sieht, wenn man sich freut und seinen Weg geht. Gott muss einen nicht immer am Haarschopf packen und durch die Wolken per Helikopter holen, um sie vor den Augen der anderen wegzunehmen. Bibeltexte sind manchmal gar nicht so schrecklich geheimnisvoll, sondern das Handeln des Geistes ist so einsichtig. Er zog seine Straße fröhlich. Es war noch eine lange, lange Straße. 3000 Kilometer zu fahren. Hoffen wir, dass seine Freude anhielt. Verstehst du, was du liest? Diese Frage war der Einstieg zu einer Gottesbegegnung, die ein Menschenleben veränderte. Es ist eine heilsame Frage, eine Frage des Heils. Sie ist übrigens entscheidend für alles, was wir lesen. Ob Jesaja oder Goethe oder was auch immer. Ich weiß nicht, was Sie lesen. Sie ist entscheidend für alles, was wir lesen, was in der täglichen Papierflut, in unserem Informationsbedürfnis gegenseitig und untereinander auf unseren Schreibtisch kommt, in unseren Briefkasten. Wir ziehen es ja heute vor, einander schriftlich zu orientieren, sind darum immer sehr gut orientiert, aber verstehen wir auch, was wir lesen? Ist nicht in jedem Brief, den wir lesen, ob gedruckt oder vervielfältigt oder von Hand geschrieben, ein Geheimnis? Das sich nur dann öffnet, wenn ich verstehe, was ich lese. Und was lese ich? Was verstehe ich? Was lese ich hinein? Das ist dann wesentlich für unsere Lebensführung, für unsere Beziehung zueinander, für das, was uns erfüllt an Freude oder Traurigkeit, was wir einander zu sagen haben, was aus unserem Leben wird. Für alles, was wir lesen, ist entscheidend, wie und was wir verstehen. Wer hilft uns da? Wer berät uns da? Wer erklärt uns da? Wer öffnet uns denn die Augen für den Text? Wer öffnet uns das Verständnis für das Leben, das Leiden, den Notschrei, den Nächsten, für mein eigenes Leben, was mir da auf dem Papier entgegenkommt, wenn ich lese? Auf wen bezieht sich das da, was ich lese? Von wem spricht er? Und es ist nicht immer ein Prophet, der schreibt. Wer ist denn da gemeint? Wen lädst du denn auf deinen Wagen auf, um zu dir zu steigen und öffnest ihm dein Herz für das, was er sagt, Wer ist denn dein Begleiter? Und nun kehren wir zurück für das Verständnis der Bibel. Wer öffnet dir das Verständnis für die Gedanken Gottes? Wer? An keiner Stelle unseres Lebens ist das von grundlegenderer Bedeutung als dort, wo wir die Schrift aufschlagen. Im Gegensatz zum Kämmerer, diesem Beamten, sind wir nicht so unbefangen. 2000 Jahre Christenheit sitzen mit uns auf dem Wagen, wenn wir die Bibel lesen. Da sitzen sie alle, unsere Sonntagsschullehrer, unsere Eltern, die Prediger, die wir schon alle gehört haben, die Seelsorger, die sich schon alle um uns bemüht haben. Und sie reden und sie erklären uns, ehe wir sie gefragt haben, reden sie schon. Sie sitzen mit uns auf dem Wagen, ohne dass wir sie eingeladen haben. Wir können gar nicht mehr sagen, erkläre mir, sondern sie erklären schon. Sie reden alle, ohne gefragt zu sein. Und was sie sagen, ist so selbstverständlich und 2000 Jahre alt, da gibt es gar keine Frage. Und darum kommen wir auch nicht mehr drin vor. Außer unserem Gehirn, unserem Verstand, kommt nichts mehr von uns drin vor. Außer unserer Angst kommt nichts mehr drin vor. Und darum sind das auch die attraktiven Bibelstellen, die dort an unsere Seele rühren, wo wir fühlbar sind durch die Angst. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es nicht schwer ist, das Gericht zu glauben, aber dass es uns das Leben kostet, das Evangelium zu glauben. Vorausgesetzt, dass Glauben nicht einfach heißt, es für wahr halten und stehen lassen. Der Verstand ist natürlich wesentlich mehr angeregt durch das Gericht, das ist klar. Es lässt sich viel mehr ein Roman über Finsternis und Untergang und Feuer und Schwert schreiben, als schreiben Sie einmal einen Roman über die Gnade. Das ist schwerer. Es kostet unendlich mehr, seinen Geist und sein Herz und sein Leben dem Evangelium zu verschreiben. Denn es kostet unser Leben. Was Philippus dem Kämmerer erzählte von Jesus, hätte jedem Schriftgelehrten in Jerusalem die Haare zu Berge stehen lassen. Hätte er glatt als gefährlich und unbiblisch disqualifiziert. Wo kam denn für ihn Jesus in der Bibel vor? Er kannte keinen Jesus. Unser Problem ist, dass wir ihn zu kennen glauben. Die Schrift, die Bibel, die stand nicht zur Diskussion. Nein, die war von beiden akzeptiert, vom Schriftgelehrten wie vom Philippus. Nur das Verständnis der Schrift. Was da aus der Schrift herauskam, was da in die Schrift hineingelesen wurde, das war verschieden. Der Hofbeamte aber ging mit seinem Leben durch das neue Verständnis der Schrift in ein neues Verständnis von sich selbst. Im Angesicht Jesu Christi. Wie lange hat das gedauert? Eine halbe Stunde? Zwei Stunden? Vier Stunden? Ich weiß es nicht. In einer halben Stunde oder in einer Stunde ändert man nicht alle Auffassungen seines Lebens. In einer halben Stunde oder einer Stunde Fahrt auf einem Wagen miteinander kann man nicht alles sagen. Scheinbar war das auch nicht nötig. Es braucht vielleicht weniger als eine halbe Stunde, um das einzulassen in mein Leben, das mich nie mehr zur Ruhe kommen lässt. was hier mit dem schlichten Satz das Evangelium von Jesus umschrieben worden ist. Es braucht ein ganzes Leben lang, wirklich ein ganzes, um das Geheimnis zu erfahren. Das geht nicht in 2, 3 Jahren brennendem Jugenderleben und nachher tauchen wir ein in die Bürgerlichkeit. Dann ist das Feuer ausgebrannt. Nein, um das Geheimnis des Evangeliums kennenzulernen, muss man offensichtlich durch die vielen Schichten und Erfahrungen des Lebens gehen. Ein Leben lang tut sich da Neues auf. Es lässt uns nie mehr zur Ruhe kommen. Und es braucht nur einen Augenblick, um es einzulassen in mein Leben. Einen Augenblick lang den Wagen anhalten. Auf einer noch so langen Strecke. Einen Augenblick lang aussteigen. Egal wie armselig und oder komfortabel der Wagen sein mag. Einen Schritt tun. Aus dem Vertrauen zu Gott heraus. Stundenlang kann man debattieren, wozu diese Taufe unterwegs nötig war. Eine Gemeinde kann sich ein halbes Leben lang darüber aufregen, wann man taufen darf und wen man taufen darf und wo man taufen darf. Wo war denn die Gemeinde an dieser Stelle? Wer ist denn gefragt worden? Niemand. Unter Menschen. Da stimmt doch alles nicht mehr. Wer gefragt worden ist, ist einer, der Herr, der das Verständnis geöffnet hat. Und da hat einer nicht lange debattiert, welcher Gemeinde er sich in Äthiopien würde anschließen können. Und er wurde auch nicht verpflichtet, eine zu gründen. Bin nicht sicher, ob er dann noch weitergefahren wäre. Wer kann das schon? Wer kann das? Der soll aufstehen. Nein, was geschehen ist, ist etwas denkbar Einfaches. Dieser Mann hat der voraussetzungslosen, bedingungslosen Vergebung und Annahme bei Jesus getraut. So sehr getraut, dass er den Wagen anhalten ließ und für eine Weile ausgestiegen ist und einen eigenen Schritt getan hat. Den Schritt, den er tat, dahin kann man nicht gefahren werden. Ich weiß, das ist eine bildhafte Rede, aber die Berichte sind so bildhaft, dass es recht naheliegend ist. Das Christentum ist kein Wagen, in dem man gefahren wird. Der Glaube mit Jesus ist kein Wagen, in dem man gefahren wird. Wer immer zu dir einsteigt und wen immer du hineinholst in deinen Lebensbereich, sich dir anbietet aus Geist und Liebe von Gott, um dir nahe zu sein und dir das Herz zu öffnen, es kommt dann unweigerlich der Zeitpunkt, wo du zu Fuß gehen musst. An der entscheidenden Stelle musst du zu Fuß gehen. Du ganz allein mit einem. Und dieser eine mag dir dann die Nähe Gottes repräsentieren. Spürbar, fühlbar. Und dann muss er dich gehen lassen. Auf einen langen Weg allein. Ich frage euch, wer kann die Verantwortung dafür tragen? Wer kann die Verantwortung für einen solchen Kämmerer tragen? Wir kennen noch nicht einmal seinen Namen, wer er war. Wer kann es wagen, ein anderes Menschenleben mit Jesus so vertraut zu machen, sodass er sich Jesus überschreibt, und das ist das Geheimnis der Taufe, und ihn dann gehen lassen. Niemand von uns kann das. Hier war nicht mehr von Betreuung die Rede, von Weiterführung die Rede, von Vertiefung die Rede, obwohl ich glaube, dass der Mann das alles brauchte. Wer aber gab's ihm, frage ich euch. Wer? Wer schafft so etwas? Der, an den er geglaubt hat. Der, aus dessen Begegnung heraus er von nun an die Bibel würde lesen. Er war einer der Bevorzugten in der damaligen Zeit, dass er die Schriften selber lesen konnte. Und darum darauf angewiesen war, nachdem er von nun an keinen Philippus mehr neben sich hatte, einen anderen neben sich zu haben im gleichen Geist, den Geist in seinem Herzen zu haben und aus diesem Geist Jesu Christi die Schrift zu lesen. Und von diesem Evangelium her die Schriften zu lesen. Der Mann hat einen großen Vorteil gehabt. Er hat ein ungemein positives Anfangserlebnis gemacht. Er hat sich so gefreut über das, was er erfahren hat, dass er den Menschen Philippus nicht mehr sah. Und diese Erfahrung brauchte er dringend. Ohne die hätte er keine Zukunft gehabt. Auf seinem langen Weg allein. Nun, ihr Lieben, so lang ist unser Weg ja nicht allein. Wir sind ja hier in der Schweiz so nah beieinander wie kaum irgendwo in der Welt. Das ist ein bisschen unser Problem, ich weiß. Die Telefons verkürzen den Weg noch einmal. Ich weiß, wir sind wieder einander näher. Und doch glaube ich, dass wir manchmal tausende von Kilometern voneinander entfernt sind in unseren Herzen. Oder wenigstens es wünschten, hm? Wer schafft die Gemeinschaft? Wer? Wer begleitet uns auf dem Weg durch den Urwald unseres täglichen Lebens? Durch die steinigen Straßen unseres beruflichen Daseins, unserer Entscheidungen? Wer begleitet euch durch die vielen Kilometer der kommenden Stunden, Tagen und Woche? Wer? Wer sitzt bei euch und gibt euch einen Rat und sagt euch, was Gottes Wille ist? Wer? Ihr werdet nicht immer einen Philippus neben euch haben. Und ihr braucht ihn auch nicht, wenn ihr einmal dem Geist zuhört und ihm euer Herz verschreibt. Wenn ihr willens seid, euren Wagen anzuhalten und auszusteigen und den persönlichen Weg unter die Füße zu nehmen. Und dann mag es geschehen, wohin wir auch immer ankommen, was angekommen sein heißt, wir werden Menschen finden im gleichen Geist. Und wir werden Gemeinschaft erfahren und Nähe erfahren und Kraft von Gott erfahren und staunen, was er tut und sagt im Öffnen des Verständnisses der Schrift, weil er die Herzen öffnet für seinen Geist, für sein Leben auf einem langen, langen Weg. Amen. Herr, da ist so vieles, was uns unser Herz verschließt, für das Verständnis des Wortes, das wir lesen. Vieles wissen wir einfach nicht, Herr. Und darum suchen wir oft so weit, weil wir ahnen, dass es ein Geheimnis gibt, das uns das Verständnis öffnet. Und manchmal verschließt uns die Angst das Herz. Die Angst, in deinem Wort der Hoffnungslosigkeit und Verdammnis zu begegnen, die ohnehin schon in unseren Herzen wohnt. Und dann, Herr, verschließt uns das Wissen den Weg, dass wir ja schon alles kennen. Unser Herz, unser Verständnis, unsere Gedanken, in festgefügten Gedanken sich bewegen. O Herr, schenk uns die Stimme deines Geistes, durch das Wort eines Menschen, durch einen Gedanken des Herzens, wie auch immer auf deine geheimnisvolle Weise. Dass wir so ergriffen werden vom Vertrauen zu der Wahrheit deines Wortes, dass wir den Wagen anhalten und Schritte tun. Was immer das nach sich ziehen mag, auf dem langen Weg mit dir. Nicht die grenzenlose Verantwortung unser Herz belastet und niederdrückt, sondern die unbändige Freude, dir ganz persönlich begegnet zu sein und dir das eigene Leben mit aller Verantwortung in die Hände zu geben. Und mit fröhlichem Herzen unsere Straße zu ziehen. Ich bitte dich um die Gnade, dass dein Geist unsere Augen auf dich richtet, wenn wir lesen.